Du bist ja nicht Winzer.
Nee.
Du bist Bodenkundler, du bist Chemist, Alchemist, Wetterkundler, Marketing-Experte.
Du bist Kellermeister, du bist Vertriebler, Logistiker, also du bist eigentlich alles.
Was natürlich längere Zeit sehr schwierig war, dass viele gesagt haben, naja, nach Feierabend macht der Hans-Günther der Steffi de Keller, ja. Und es tut schon weh.
Du musst halt einfach auch auffallen, ja, und du musst viel machen, um wahrgenommen zu werden. Und ich glaube schon, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich wahrgenommen werde.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alter – Generationen diskutieren. Mein Name ist Chiara Dombeck und wir sprechen in diesem Rheinpfalz-Podcast mit der Generation unserer Großeltern, natürlich aus der Pfalz. In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Wein. Und weil der so besonders für die Pfalz ist, gibt es heute eine etwas andere Folge. Wir überlassen das Diskutieren zwei Pfälzer Winzerinnen, die eine in Rente, die andere am Anfang ihrer Karriere. Steffi und Katrin, sagt doch mal Hallo.
Also ich bin die Steffi Wegmüller-Scherf vom ehemaligen Weingut Wegmüller hier in Hart. Eigentlich nicht unbekannt, immer gesagt die Geröllfrau der Pfälzer und deutschen Winzerin. Und ich habe den Beruf fast 40 Jahre gemacht. Ein wunderschöner Beruf, aber am Anfang sehr schwierig für Frauen in dieser Branche.
Ja, mein Name ist Katrin Wind, macht es mittlerweile auch schon 10 Jahre, habe hier ein Weingut aufgebaut. Meine Eltern hatten das nur im Nebenerwerb, 2,5 Hektar bewirtschaftet. Mittlerweile haben wir 8 Hektar, hauptsächlich Riesling und Spätburgunder, ja, in Arzheim in der Pfalz.
Ihr seid zwei unterschiedliche Generationen von Winzerinnen. Schmeckt man jung und alt im Wein?
Nein, das ist vollkommener Blödsinn. Genau wie ewig die Diskussion ist, schmeckt man Frauenweine. Ja, es ist doch entscheidend, was im Glas steht und steht nicht drauf, ist von Mann oder von Frau gemacht.
Und jeder Winzer hat eine andere Handschrift.
Was macht denn guten Wein für euch aus?
Da muss man eigentlich mal definieren, was ist ein guter Wein? Also da ist ja die Bandbreite liegt ja immer im Auge des Betrachters, ja. Und Wein muss schmecken, Wein muss Spaß machen und dann ist es für mich ein guter Wein.
Ich habe nichts hinzuzufügen.
Was hat man denn früher gerne getrunken und was trinkt man denn heute? Kann man denn da so eine gewisse Tendenz abgeben?
Also wenn ich jetzt mal 10 Jahre zurückblicke, so am Anfang meiner Karriere oder als ich selbst auch noch in Ausbildung war oder im Studium, hat man schon, glaube ich, eher noch auf schwerere Weine gesetzt. Und auch wenn man mal geguckt hat, was auch die Rieslinge ganz viel mit 13,5, auch 14 Volumenprozent abgefüllt wurden, geht man jetzt schon eher so in die Richtung etwas leichtere Weine, auch oft trockener ausgebaut als noch vor einigen Jahren. Vielleicht kann die Steffi noch was hinzufügen.
Na gut, ich meine ganz generell, und da bin ich ja wieder quasi die Elterngeneration, wenn ich überlege, wie ich 82 ins Weingut kam und dann hatten wir auch einen Großteil an halbtrocken und an lieblich. Ja. Also das muss man schon sagen und das war ja alles noch 85 vor dem Weinskandal und 84 war mein erster Jahrgang im Keller und das war schon sehr revolutionär, da schon trockene Weine auszubauen und jeder hat einen für bekloppt erklärt, aber das war halt auch der Anfang einer neuen Generation. Und ich meine, jede Generation hat ja irgendwo ihre Footprints, sag ich mal, oder ihre Duftmarken. So ist jetzt deine Generation, Katrin, dass man auch mit Orange macht. Es wird viel probiert, ja, und ich sag immer, alle 30 Jahre wird der Weinbau neu erfunden, aber Gott sei Dank wird er immer noch aus Traube gemacht.
Steffi, du machst seit 40 Jahren Wein und du warst auch die erste Winzerin Deutschlands. Wie hat sich in dieser unfassbar langen Zeit dein Handwerk und du als Winzerin verändert?
Also ich kann nicht sagen, dass ich mich verändert habe. Man hat irgendwo ein Ziel vor Augen, was ich definitiv in all den Jahren nie gemacht habe, dass ich, wenn irgendein neuer Waggon an einen Zug angehängt wurde, da drauf gesprungen ist. Ja, und ich habe immer ganz klar meinen Standpunkt vertreten. Das war auch nicht immer einfach. Da gehört auch eine Portion Dickkopf dazu. Aber es muss jeder für sich seinen roten Faden finden und das, finde ich, ist das ganz Entscheidende an der ganzen Geschichte. Und jetzt sage, heute ist Sauvignon en vogue, zack, mache ich 5 Hektar Sauvignon, dann geht's die Bachnuner wie die Dornfelder. Also das ist vollkommener Blödsinn.
Einer deiner Leitsätze ist ja auch: Tradition bedeutet für mich nicht, die Asche aufzubewahren, sondern das Feuer am Brennen zu halten. Was meinst du damit?
Das bedingt einfach das. Ne? Tradition ist schon für mich sehr wichtig gewesen. Man muss bedenken, wir sind eines der ältesten Weingüter der Pfalz. Ja, oder seit 1685. Die Wegmüllers kamen damals aus der Schweiz nach den Bauernkriegen. Und in den Kirchenbüchern steht, ein Wegmüller hatte hier in Hart einen Weinberg gekauft. Und das ist da demnach das Geburtsjahr der Familie Wegmüller. Und klar, Tradition, und wir waren in all den Jahren immer in Familienhand, das muss man sich mal vorstellen. Das war also ich die 12. Generation, meine Kinder, die ja leider das nicht weitergemacht haben, die 12. Generation. Also das kann man schon suchen. Es gibt schon noch einige Betriebe hier in der Pfalz und auch in Deutschland, die so alt sind, aber das sind wenige.
Katrin, du hast während deinem Studium in Geisenheim 2011 schon eigene Weine gemacht und seit 2018 hast du dein Garagenweingut. Das heißt, du verkaufst deine Weine in der Garage deiner Eltern. Setzen Jungwinzer andere Schwerpunkte als die älteren Generationen?
Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Jeder Winzer, und ich glaube, das war auch schon früher so, wie es die Steffi gemacht hat, der hat ein Ziel vor Augen, das er verfolgen muss. Und da bin ich auch wie die Steffi, ich werde auch keinen kurzlebigen Trends folgen, sondern man passt sich, glaube ich, schon so ein bisschen an. Man geht mit der Zeit, aber trotzdem ohne jetzt weit nach rechts oder weit nach links zu gehen. Ja, klar habe ich auch meinen Stil ein bisschen nochmal verändert, aber jetzt, nur weil jetzt Orangewein hip ist, sage ich jetzt nicht morgen, okay, ich stelle alles um, mache nur noch Naturwein, nur noch Orangewein, sondern es war sowieso von Anfang an meine Philosophie, naturnahe Weine auszubauen. Aber ich finde, auch da mache ich das eben vielleicht ein bisschen anders als andere Kollegen von mir. Und nur weil es jetzt hip ist, fülle ich jetzt morgen nicht alle Weine naturtrüb ab.
Jeder Winzer, wie ihr ja schon gesagt habt, hat seine eigene Handschrift. Wie würdet ihr eure beschreiben und wie wichtig ist diese Handschrift heutzutage?
Also bei uns ist es so, dass wir die Weine halt sehr trocken ausbauen. Die Weine sind sehr puristisch, sehr fokussiert auf die Herkunft. Ja, ich würde sagen, es ist sehr wichtig, weil es einfach ein Wiedererkennungswert ist. Ja, und es ist einfach toll, wenn Weine getrunken werden und der Verbraucher dann sagt, ah ja, das ist ein Wein von Steffi Wegmüller oder von Katrin Wind, dass man einfach die Handschrift erkennen kann des Winzers.
Also das würde ich weitgehend so unterstreichen. Ich bin zum Beispiel jetzt etwas anders gepolt wie die Katrin. Bei mir war das immer en vogue, auch all die Jahre, dass das ausgewogene Süße-Säure-Spiel entscheidend war. Aber im Endeffekt muss ich immer wieder sagen, da stellt sich ja die Frage, wem muss der Wurm schmecken, dem Angler oder dem Fisch? Ja, und der Kunde im Endeffekt entscheidet doch, wenn er bei dir einkauft. Was ist das, was den Wein ausmacht? Ja, und so hat jeder eben seine eigene Handschrift. Und wir haben einfach einen Berg von Winzer und jeder hat Gott sei Dank irgendwo seine Schäfchen, die dann bei ihm einkaufen.
Ja, und es gibt ja auch nicht nur Schwarz und Weiß, ja. Nur weil ich jetzt sage, so ich mache trockene puristische Weine, trinke ich trotzdem mal gerne eine Scheurebe von der Steffi. Also, ja.
Steffi, du warst oder du bist die Pionierin des weiblichen Weinbaus und als Scheu-Steffi hast du die Scheurebe, die Rebsorte Scheurebe groß gemacht. Du hast an ihr festgehalten und dich nicht auf jeden Trend gestürzt. Und auch du, Katrin, möchtest nicht jedem Mainstream folgen. Würdet ihr sagen, dass Frauen frischen Wind in die Weinbranche bringen?
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich hatte ja eingehend auch gesagt, es ist ja vollkommen wurscht, wenn du ein Glas vor dir stehen hast, weißt du ja nicht, ob das Männlein oder Weiblein gemacht haben, ja. Was ich in all den Jahren, und ich meine, das kann ich dann schon im Gegensatz zur Katrin sagen, ich war alleine auf weiter Flur. Damals gab es wenig Frauen, ja. Es gab ja damals, wie ich 77 gelernt habe, so gut wie keine Lehrstellen für Mädels, ja. Und wenn ich dann in all den Jahren bedenke, wie viele Mädels ich ausgebildet habe, da muss ich sagen, da bin ich stolz. Und ich bin stolz, dass heute so viele junge, taffe Frauen unseren Beruf machen. Und Gott sei Dank auch die Väter nicht mehr sagen, um Gottes Wille, ich habe Mädel. Und das war es ja lange, lange Jahre. Und Deswegen denke ich, dass Frau schon einen frischen Wind in unsere männerdominierte Weinwelt gebracht haben. Und das ist auch gut so.
Ja, und ich glaube, es sind, egal ob Männlein oder Weiblein, beide bringen frische Wind mit. Aber schon, wie die Steffi sagt, sie hat da, glaube ich, auch den Weg geebnet für viele junge Winzerinnen, die nachkamen. Und ich muss selbst sagen, eine Generation weiter, jetzt bei mir, ist es manchmal immer noch, dass man halt nicht ganz ernst genommen wird. Aber auch das, finde ich, hat sich in den letzten 10 Jahren schon nochmal ein bisschen verändert. Und es gibt ganz viele tolle Winzerkollegen, die einen mit offenen Armen begrüßen und die das völlig gleichgestellt sehen.
Du warst ja auch Gewinnerin der Jungen Pfalz 2022 und 2023. Ist das eine Möglichkeit zu zeigen, dass Frauen genauso guten Wein machen wie Männer?
Jeder Erfolg, der egal, Wachowinum Riesling Champion, 2018 war ich nominiert zum Newcomer des Jahres vom Feinschmecker. All das, glaube ich, hat mich und die Frauenwelt vorangebracht. Trotzdem ist es im Endeffekt einfach so, ich finde, es ist egal, ob Männlein oder Weiblein, ich finde, eigentlich darf man gar nicht mehr diskutieren.
Steffi, hättest du dir in deiner Anfangsphase eine solche Auszeichnung oder so eine Möglichkeit gewünscht, um zu zeigen, dass du guten Wein machst?
Ja, gut, aber da war die Zeit wahrscheinlich nicht reif genug. Aber bei uns war das damals anders gelagert. Bei uns wurde das einfach über die Prämierung definiert. Ja, und du hattest ja, ob das jetzt auf Landesebene war oder auf Bundesebene die DLG, wenn du dann einen Staatsehrepreis oder später einen Bundesehrepreis gehabt hast, oder wir hatten zweimal, und da bin ich schon stolz, als Nicht-VDP-Betrieb, zweimal den ersten Platz beim Feinschmecker-Rieslingpreis. Das ist schon was Besonderes gewesen und das hat auch ein Stückchen Bekanntheitsgrad geschaffen, klar. Aber solche Wettbewerbe oder alle solche Wettbewerbe, klar, die sind gut, dass es sie gibt. Heute wird nicht mehr so viel über Prämierungen gemacht. Aber wichtig ist dennoch der Käufer, der stetig bei dir bleibt, weil es gibt die Inselhopper, die rennen dann von erster Platz zu erster Platz und kaufen sich dann die Weine, die bleiben aber nicht lang bei dir. Und das sind Dinge, das finde ich persönlich nicht so positiv.
Jetzt versetzen wir uns noch einmal 40 Jahre zurück in deine Anfangszeit als Kellermeisterin. Wie war das?
Nicht einfach. War nicht einfach. Aber man muss dazu sagen, auch da war man 40 Jahre jünger. Ja, und da hat man den Baum noch rausgerissen und nicht mehr das Pflänzchen. Und da war, die Zeit war wurscht, ob du jetzt 12 oder 15 Stunden geklotzt hast. Ja, du hattest ja ein Pensum zu erfüllen und das hatte zu erfüllt werden müssen, egal wie. Klar, ich hatte auch immer gute Menschen im Background. Ich meine, wir sind ja auch direkt neben Müller-Kattwa. Und der Hans-Günther Schwarz war für mich damals auch ein großes Vorbild, der mir auch immer wieder mal einen Ratschlag erteilt hat. Aber irgendwann war mir auf Augenhöhe, was natürlich anfänglich immer und auch längere Zeit sehr schwierig war, dass viele gesagt haben, naja, nach Feierabend machte Hans Günther der Steffi de Keller, ja. Und es tut schon weh. Das tut weh und ja, und da muss man sich irgendwann einmal abheben und denke, LM. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber so wie die Katrin sagte, wir hatten immer ein gutes Miteinander. Und ich denke, unsere Generation war es, die Pfalz zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Nämlich offen, miteinander reden. Und ich vergesse nie eine Weinprobe mal bei uns. Da war die Gruppe Frank und Frei da von Franken. Die hatte sich relativ neu gegründet. Und dann hat jemand in der Probe plötzlich gefragt, Steffi, was ist das Geheimnis der Pfalz? Da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, was meinst du? Unser Geheimnis ist, dass wir kein Geheimnis haben. Und das ist das Entscheidende. Und das ist das Schöne. Auch die Jungen, sie tauschen sich aus und sie haben in super Betriebe heute gelernt. Die Ausbildung ist heute was ganz was anderes, was zu meiner Zeit war. Und das ist das Entscheidende heutzutage. Und das bringt uns alle nur vorwärts und auch zusammen.
Also Austausch macht den Wein noch besser?
Es ist wichtig. Es ist wichtig, dass man die Kellertüren öffnet gegenseitig und nicht wie unsere Väter früher. Na, jeder krebselt hinter der Tür. Ja, darf der Nachbar nicht gucken, was ich mache. Die Zeiten sind vorbei. Und wer das heute noch macht, der hat den Geist der Zeit verloren. Ja.
Du hattest auf deinem Familienweingut über 50 Winzerinnen und Winzer ausgebildet und die Hälfte davon war weiblich. Was hast du deinen Lehrlingen mitgegeben?
Zumindest habe ich jedem Mädel am Anfang gesagt, du musst anderthalbfach so viel bringen wie ein Kerl und dann bist du immer noch gut. Nein, und das Schöne ist wirklich, dass heute noch der Kontakt zu so vielen Lehrlingen ist. Ja, ob ich am Samstag vom Polterabend war von einem ehemaligen Auszubildenden und man sieht, welche Herzlichkeit. Und ja, ich denke, ich habe ihnen nicht nur Arbeit gezeigt, sondern auch Menschlichkeit. Und wir saßen immer mal und haben abends ein Gläschen Wein getrunken oder donnerstags war obligatorisch, um 11 Uhr gab es eine Flasche Sekt. Ja, das war eine gesetzte Sache. Und es ist doch vollkommen wurscht, ob wir jetzt zur fünften Stunde da sitzen. Im Herbst guckt doch einer auf die Uhr. Und das ist das Entscheidende.
Katrin, hast du auch noch das Gefühl, dass du das 1,5-fache mehr geben musst?
Ja, also ich sag mal so, es ist schon, du musst halt einfach auch auffallen, ja, und du musst viel machen, um wahrgenommen zu werden. Und ich glaube schon, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich wahrgenommen werde. Und da bin ich auch sehr dankbar. Aber ich habe die letzten Jahre auf jeden Fall sehr, sehr hart dafür gearbeitet und habe auch auf sehr, sehr vieles verzichtet.
Wie zum Beispiel?
Auf ganz viel Freizeit und auf viele Urlaube. Ich war mal 2-3 Tage weg, aber dass ich jetzt gesagt habe, ich fahre mal für 14 Tage irgendwo hin. Ich war dieses Jahr im Januar zum ersten Mal 14 Tage von zu Hause weg. Und das wäre vor ein paar Jahren unvorstellbar gewesen.
Ich glaube, es ist ein echt schönes Gefühl, wenn man dann mal abschalten kann.
Ja, definitiv.
Wie in jeder Folge haben wir 3 kontroverse Aussagen, über die ihr diskutieren könnt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem ersten Statement an. Derzeit im Trend liegen pilzresistente Rebsorten. Aus denen lassen sich aber, anders als mit traditionellen Sorten, keine großen Weine herstellen.
Also ich sag mal so, ich selbst habe noch nicht viel ausprobiert. Wir haben jetzt zum ersten Mal eine pilzwiderstandsfähige Rebsorte angelegt, aber auch offen gesprochen eher für Traubensekko oder Traubensaft, also für alkoholfreie Getränke. Und bisher habe ich auch noch keinen Wein aus dieser Rebsorte getrunken, der mich extrem begeistert hat. Es sind ordentliche Weine, du kannst damit schöne, unkomplizierte Weine produzieren, aber fürs absolute High-End hat es mich noch nicht abgeholt.
Ja, also ich denke, ich sehe das genauso wie die Katrin. Viele, viele Piwis sind ja heutzutage oft auch nur in Cuvées. Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel den Weinanbau in Holland oder in England sieht, wo ja Solaris schon lange beheimatet ist, weil es einfach nur dort gedeiht, klar, das ist mit einer der ältesten Piwi-Sorten, die wir haben. Ich denke, man muss da schon ein Stück weit mit in die Zukunft gehen, weil klar, jeder sagt, Klimawandel und. Es gab auch schon vor 40 Jahren Extreme. Aber das ist schon wahr. Also wenn ich sehe, meine Tochter ist am 21. Oktober geboren. Das war vor 33 Jahren, war das der letzte Herbsttag. Und heute ist nichts mehr mit 21. Oktober lese. Also wir sind definitiv 3 Wochen früher. Aber ich denke, Piwis müssen ihre Berechtigung haben. Wie sie in 20, 30 Jahren sind, das wissen wir alle miteinander nicht. Nee. Und inzwischen ist ja auch schon stellenweise laut, dass sie doch ganz ohne Spritzerei nicht auskommen.
Ja, es wird ja auch sogar empfohlen, sie zu spritzen, nur als seltener.
Jetzt plant man die Weinberge ja mit 20 bis 30 Jahren Vorlauf. Müssen Winzerinnen und Winzer mit Blick auf den Klimawandel, müssen die sich Gedanken machen, ob sie Piwis in Zukunft anbauen oder fühlt ihr da gar keinen Zugzwang?
Also ich für mich kann sagen, ich fühle ihn nicht. Wir haben jetzt mal was angelegt und haben gesagt, wir probieren das einfach mal aus. Und auch wie sich das jetzt gerade für so ein Produkt, ob man das so etablieren können. Aber ich möchte nicht auf Riesling, Spätburgunder, Weißburgunder verzichten müssen. Also ich hoffe einfach, dass wir, also was wir beispielsweise gemacht haben, wir haben halt die Rieslinge mittlerweile in ein bisschen kühleren Lagen stehen, wo man vor 10, 15 Jahren gesagt hat, ah, da wird kein Riesling reif. Dass man halt eher so ein bisschen vom Standort abweicht. Aber ich sehe schon noch die Zukunft in Riesling und Spätburgunder.
Also ich sehe das genauso wie die Katrin. Also wenn ich noch im Amt wäre, also ich würde definitiv keine Piwis pflanzen.
Okay, dann geht es weiter mit der nächsten Aussage. Die wäre, Wein wird immer mehr zum luxuriösen Hobby.
Also das würde ich so nicht setzen, weil die Preise haben sich ja exorbitant nicht erhöht. Ja, ich kann nur Folgendes sagen, ich war vor ein paar Wochen in Burgund und das ist schon sportlich, was die da an Preise aufrufen. Also alles, was einigermaßen geschmeckt hat, hast du mal 30 Euro vor der Tür gehabt. Und da finde ich, das finde ich sportlich. Aber wir haben doch hier in der Pfalz immer noch tolle Weine, die ein tolles Preis-Genuss-Verhältnis haben. Und ich kann nicht sagen, ein Wein, der 10 Euro kostet, ist zu teuer. Ja, also da verwehre ich mich. Natürlich, es gibt die großen Gewächse, die haben natürlich ihren Preis. Vollkommen klar, aber das sind ja auch nicht, ich sag immer, die Butter- und Rotweine, die du jeden Tag trinkst. Das, was in Zukunft, denke ich, und da bin ich ganz ehrlich, da bin ich froh, dass der Nummer raus zu sein, obwohl ich noch ein bisschen was mache an Wein. Das Trinkverhalten hat sich geändert. Die Jungen, die trinken alkoholfrei oder nur irgendwelche Säfte. Und das finde ich, das macht mir für unsere Branche etwas Angst für die Zukunft.
Also ich muss sagen, ich bin voll bei dem, was die Steffi sagt. 10 Euro für eine Flasche Wein ist auch definitiv nicht teuer, gerade wenn man sieht, was da für ein Handwerk hinten dran steht. Und auch wir haben mit extremen Kostensteigerungen zu tun. Und natürlich ist ein Wein für 40, 50 Euro ein Luxusprodukt. Aber ich glaube auch, dass der Trend eher zu weniger und besser geht. Und das würde ich mir auch wünschen. Wir brauchen keine Weine für 2-3 Euro. Das ist auch einfach qualitativ einfach nichts Gutes. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und der Trend geht tatsächlich schon in Richtung alkoholfrei und Säfte. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt nur auch vielleicht ein kurzlebiger Trend ist, ob sich das in den nächsten Jahren wieder ein bisschen normalisiert. Aber auch da muss man halt auch sagen, ein entalkoholisierter Wein ist definitiv teurer als ein Wein mit Alkohol, weil da eine enorme Technik hinten dran steht und da geht auch so ein bisschen meine Philosophie verloren von naturnahem Wein.
Das passt ganz gut zur nächsten Aussage, denn das letzte Statement lautet, man sollte den Wein mehr machen lassen und auf Chemie in der Weinherstellung verzichten.
Das ist von Anfang an meine Philosophie gewesen, weil ich immer gesagt habe, Wein ist ein Naturprodukt und da darf nicht viel verändert werden, da darf nicht eingegriffen werden. Und wir haben von Anfang an habe ich mit Spontangärungen gearbeitet, ohne Schönungsmittel und wir haben den Wein im Keller begleitet. Es ist ja so immer so das kontrollierte Nichtstun. Aber im Endeffekt ist es halt so, ja. Also man muss die Weine im Keller begleiten. Wir entscheiden dann, okay, stechen wir den vielleicht ein bisschen früher von der Hefe ab oder helfen wir dann doch nochmal. Also da muss man auch sagen, auch da verwehren wir uns jetzt nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir chemisch in die Weine eingreifen und da mit Schönungsmittel arbeiten oder Maischeerhitzung oder sonst irgendwas.
Stimmt, grundlegend schon. Ich sage aber immer, was im Weinberg nichts wächst, das kann im Keller nichts werden. Genau. Und das ist der springende Punkt. Also der Hauptaugenmerk ist gute Traubenqualität. Ja, und als Frau versuche ich das da, oder habe ich das immer in Weinprobe versucht zu erklären, geben Sie Ihrer Frau gammelige Erdbeere, da kommt auch kein Erdbeermarmelade raus. Und das haben sie dann gefressen, die Bube, ja.
Die Pfalz ist ja das größte deutsche Anbaugebiet für Riesling und die Rebsorte und auch andere Rebsorten wandern ja durch den Klimawandel immer weiter in den Norden. Können wir bald nicht mehr den Pfälzer Wein trinken, den wir so gerne mögen?
Würde ich so nicht sagen und man muss auch ganz klar sagen, es gibt halt verschiedene Jahrgänge und wir haben jetzt das Jahr 2024 und haben beispielsweise wieder ein relativ
normales Jahr.
Normales Jahr. Wir hatten einen frühen Austrieb, weil wir ein warmes Frühjahr hatten, aber haben jetzt im Vergleich zu den Vorjahren kühlere Temperaturen. Wir hatten bisher auch noch keine tropischen Nächte über 20 Grad. Also es ist alles sehr moderat und im Moment sieht es so aus, als dass wir mal wieder einen Jahrgang bekommen mit viel Regen im Frühjahr, moderaten Temperaturen und vielleicht auch einem ganz guten, einer ganz guten Säurestruktur.
Also ich sehe das genauso, ja. Man sagt ja immer Schaltjahr, Kaltjahr. Gibt so einen Spruch und ich habe ein bisschen Bedenken, wenn es jetzt immer weiter regnet, wir haben doch einen enormen Pilzdruck, ja, und das sehe ich speziell bei meiner Scheu, die ist halt eine Diva und bleibt eine Diva und das ist dann halt blöd, ne? Aber das sieht man, die Weinberge stehen super da und ja, nach hinten ist noch alles offen.
Und wenn man das Jahr 2021 denkt, das ist für mich das Paradejahr für große Rieslinge, also das ist weit weg von opulente, säurearme, phenolische Rieslinge. Ja, natürlich gibt es dann auch wieder wie ein Jahr wie 2022, wo man halt extrem viel Sonnenstunde hatten und viele Tage über 30 Grad. Aber es ist dann auch, kommt auch wieder mal ein kühles Jahr zwischendurch.
Also ich kann nie behaupten, dass ein Jahr in den 40 war wie das andere. Ich habe, Lehrlinge haben dann immer gefragt, ja Steffi, wie weißt du das? Und dann sage ich, naja gut, erstens hat man das irgendwann in der Erfahrung. Dann habe ich auch, muss ich schon sagen, jedes Jahr, 20 Jahre lang Buch geführt. Aber ich habe dann immer jedem Lehrling gesagt, das musst du dir vorstellen wie so ein Apothekerschränkchen. Ja, du tust aus jedem Jahrgang ein Schublädchen auf und die kippst dann zusammen in eine neue Schublade und das ist dann der neue Jahrgang. Und so kriegst du die Erfahrung. Und es war noch nie ein Jahrgang gleich wie der andere.
Sind denn in den letzten Jahren mehr Extremwetterereignisse wie viel Regen oder Dürreperioden, Trockenheit dazugekommen?
Würde ich nicht sagen. Nochmal, jeder Jahrgang ist was für sich selbst. Was ich glaube ich für alle Kollegen nicht mehr wünsche, ist 2000.
Diese 2006 auch nicht unbedingt.
Und 2006 auch nicht, weil diese Fäulnis und dieser Wettlauf mit der Zeit, das war extrem.
Was war da in den Jahren?
Naja, da war sehr nass, ja, und man hat dann immer wieder rausgeschnitten und dann kam wieder Regen und dann wurde das, logischerweise hat sich das Wasser auf die wenigeren Beeren und Trauben verteilt, dann wurde es noch wieder faul, dann hat man wieder rausgeschnitten. Also wir haben dann stelleweise so gehandhabt im Herbst, dass wir, das war natürlich für unsere Rumäne ganz schlimm, Negativlese gemacht haben und haben dann die Maschinen durchgejagt. Und das war dann besser, wie immer, wieder was rausschneide, wieder was rausschneide. Aber ja, es ist schwierig.
Wir hatten vielleicht die letzten 10, 15 Jahre halt oft mit Trockenheit zu kämpfen. Aber dafür in den 80ern, Steffi, widersprech mir, wenn es nicht so ist, aber hattet ihr halt auch oft damit zu kämpfen, dass die Trauben überhaupt reif werden und mit viel zu viel Wasser.
Ja, das war überhaupt extrem. Also wenn ich in meiner Lehrzeit noch bedenke, da haben wir Bodentraube aufgelesen. Wer liest denn heute noch Bodentraube auf? Das war unfassbar.
Man hört im Zusammenhang mit dem Klimawandel auch immer von einer schwierigen Lage für die Weinbranche. Also Wettbewerbsdruck, steigende Herstellungskosten und eben eine Nachfrage an Wein, die zurückgeht. Und viele kleine Betriebe schließen sich zu Genossenschaften zusammen oder schließen eben. Gilt hier immer noch das Motto wachsen oder weichen?
Also ich glaube, dass es eher so ist. Also ich kann es nur für uns sprechen. Ich hatte nie das Bedürfnis, extrem groß zu werden. Ich habe immer gesagt, ich will selbst auch noch Winzerin sein. Ich will selbst im Weinberg stehen. Und wir machen unseren Betrieb halt fast ausschließlich in der Familie. Ich habe noch große Unterstützung von meinen Eltern. Und wir haben halt jetzt auch keine 200.000 Flaschen zu vermarkten. Insofern, wir spüren das auch im Moment noch nicht. Wir haben eigentlich einen relativ guten Verkauf nach wie vor. Und ich glaube, dass es halt jetzt im Moment eher so ist, dass die Betriebe, die sehr, sehr groß sind, die teilweise halt auch die ihre Trauben direkt verkaufen oder als Fassware verkauft haben, dass die halt mehr zu kämpfen haben als die etwas kleineren Betriebe, die halt auch nicht so enorme Lohnkosten beispielsweise haben.
Also ich denke, das sehe ich gleich, weil das war nie unsere Tendenz. Also wir hatten 15 Hektar und ich meine, auch 15 Hektar müssen vermarktet werden. Das ist ja nicht so. Und ich möchte heute nicht in den Schuhen von unserer großen Kollegen stecken. ja, ich meine, die Kosten werden ja dadurch nicht weniger. Das ist ja auch ein Teufelskreis, der sich immer weiter dreht, diese Spirale. Und günstiger kannst du ja dann auch nicht werden, trotzdem, dass du größer bist. Wo ja jeder denkt, wenn du groß bist, dann kannst du auch günstig produzieren. Weit gefehlt. Also die Zeiten sind vorbei.
Arbeiten denn Winzerinnen und Winzer heutzutage nur in den Weinbergen oder im Keller oder sind sie auch an den ganzen Prozessen im Hintergrund, bei der Vermarktung etc. beteiligt?
Also ich denke, das musst du überhaupt. Ich habe immer gesagt, wenn du heute Winzer werden willst, du bist ja nicht Winzer.
Nee.
Ja, du bist Bodenkundler, du bist Chemist, Alchemist, ja, du bist Wetterkundler, du bist Marketing-Experte.
Du bist Kellermeister, du bist Vertriebler, du bist Logistiker, also du bist eigentlich alles, ja. Dann solltest du dich auch noch so ein bisschen in der IT auskennen und wenn nicht, dann brauchst du jemanden so wie ich, der das für dich macht.
Wirklich sehr interessante Antworten. Vielen, vielen Dank. Das war es leider auch schon mit der heutigen Folge von Alter, Generation diskutieren. Wie schön, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt, um hierher zu kommen. Und danke, dass auch ihr da draußen diesmal wieder zugehört habt. Für Kritik und Anmerkungen könnt ihr euch gerne bei uns melden. Und wenn ihr noch nicht genug von Wein habt, empfehlen wir euch den Rheinpfalz-Podcast Wissensdurst. Und wer lieber etwas lesen möchte, kann auch den Wein-Newsletter von der Rheinpfalz abonnieren. Alle Infos und den Link packen wir euch in die Shownotes. Alla hopp, macht's gut und denkt dran, redet mehr miteinander. Das war Alter, Generation diskutieren, ein Podcast der Rheinpfalz.
Und wenn ihr jetzt schon die nächste Folge hören wollt, könnt ihr das auch sofort tun, denn für unsere Rheinpfalz-Abonnenten sind die nächsten Folgen schon online unter www.rheinpfalz.de/alter.
Für diejenigen ohne Abo erscheint die nächste Folge jeden Donnerstag immer um 18 Uhr.
Auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt.
Und wusstet ihr, dass die Rheinpfalz noch andere spannende Podcasts hat? Hört rein unter www.rheinpfalz.de/podcast.